Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Zum 20. Mal wurde nun aus der langen Liste eine kurze und der Berliner Tagesspiegel hat ganz nüchtern durchgezählt. 4 Autorinnen und 2 Autoren sind in diesem Jahr in der finalen Auswahl für den Deutschen Buchpreis. Nominiert sind Martina Hefter, Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Maren Kames, Hasenprosa. Clemens Meyer mit dem Roman Die Projektoren. Ronja Othmann mit 74, Markus Thielemanns Von Norden rollt ein Donner sowie Iris Wolf mit Lichtungen. Bei der Premiere 2005 war das Verhältnis Frau-Mann übrigens noch umgekehrt. Arno Geiger, Thomas Lehr, Daniel Kehlmann und Gerd Loschütz standen damals Gila Lustiger und Friederike Mayröcker gegenüber. Für 2024 behauptet nun die Taz, diese Liste hoppelt, schwebt, fließt und spukt. Und bezieht sich dabei etwas kryptisch auf den Inhalt der Romane, um am Ende sehr streberhaft festzustellen, außer Thielemanns Roman wurden alle Bücher bereits in der Taz besprochen, und zwar allesamt sehr positiv. Tja, ist das nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, fragen wir uns, wenn sich alle so einig sind? In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung treffen wir auf einen wütenden Tom Kraushaar. Der ist verlegerischer Geschäftsführer des Klett-Cotta Verlages und hätte allen Grund zur Freude, denn sein Haus steht gleich mit 2 Büchern auf der Shortlist. Doch Kraushaar poltert eher allgemein. Die Buchbranche hat allen Grund, selbstbewusst zu sein. Warum treten wir nicht so auf? Man könnte auch sagen, dem Klett-Cotta Verleger geht das Gejammer seiner Branche auf die Nerven. Oder wie er es formuliert? Masochistisch ausgewertete Studien über den Rückgang von Buchkäuferzahlen werden genüsslich in der Welt verbreitet. Jede dahergelaufene Smartphone-Anwendung gilt noch schneller als letzter Sargnagel des Mediums Buch, als sie wieder im digitalen Nirvana verschwinden kann. Es gilt als ausgemachte Sache, dass mit Netflix die große Erzählkunst endgültig von den Buchseiten auf den Flatscreen migriert ist. Das sei aber alles ausgemachter Quatsch, stellt Kraushaar fest und ruft sein Gewerbe zu mehr stolz geschwellter Brust auf. Kein einziges Medium ist derart souverän durch die digitale Revolution geschlendert. Vor dem Hintergrund dieses epochalen Wandels muss man die weitgehend stabilen Umsatzzahlen der Buchbranche als Ausweis von Stabilität auf hohem Niveau werten. Im Gegensatz dazu würden Verlage in Afrika gerne überhaupt erstmal in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen können. Dekolonisiert das Verlegen, fordert Ulrike Baureitel im Tagesspiegel und erklärt das so. Der UNESCO zufolge beherrschen 200 Millionen Menschen, insbesondere in Ost- und Westafrika, Kiswahili. Aber noch immer schreiben Autorinnen und Autoren lieber auf Englisch oder Französisch. Doch selbst wenn sie Kiswahili nutzen, ist es für sie vorteilhafter, zuerst in Europa oder in den USA zu erscheinen, sodass einheimische Verlage die Rechte mühsam zurückkaufen müssen. Die Tagesspiegel-Autorin hat auf dem Internationalen Literaturfestival Berlin unter anderem dem aus Tansania stammenden Verleger Mkuki Mgoya zugehört, der allerdings auch zu bedenken gab, dass selbst bei verlegten Büchern der Vertrieb zum Problem werden kann. Die letzte Meile, sagt auch Mgoya, die Schwierigkeit, das Buch ins Dorf zu kriegen, ist eine Herausforderung. Es brauche viel Fantasie, um Erlöse zu generieren in einer Smartphone-Gesellschaft, die meint, alles umsonst zu bekommen. Wir hier freuen uns selbstverständlich über jedes Buch, das seine Leserin und seinen Leser erreicht. Und selbst für die, die mit Literatur gar nichts anfangen können, haben wir nach einigen Blättern eine Buchempfehlung in der Süddeutschen Zeitung gefunden. Unter Druck. Was wir aus der Psychologie des Elfmeterschießens fürs Leben lernen können. Aber kann man denn vom verschossenen Elfer in der Glotze etwas fürs Leben lernen? Der norwegische Sportpsychologe Geir Jordet meint, unbedingt.